Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Nimm auf. Jetzt.
Jetzt nehmen wir auf.
Hallo Sebi. Wie geht's da?
Hallo lieber Tommy, mir geht's gut. Und hallo liebe Nachtschwärmer. Heute ist es wieder soweit. Unser Weihnachtsspecial. Tommy, du hast jetzt... ich habe mir jetzt erwartet, dass du da so schön einsteigst und es so zelebrierst wie ich.
Na, ich bin ja so eine kleine Weihnachtsmaus. Aber mein Weihnachten schaut einfach heuer komplett anders aus und darum weiß ich noch nicht genau, wie ich mit der Situation umgehen soll. Also du weißt ja, ich fliege am Montag weg.
Genau, das haben wir in der Folge davor angeschnitten.
Und das ist das erste Mal, tatsächlich wirklich das erste Mal seit 40 Jahren, also fast 40 Jahren, dass ich Weihnachten nicht daheim bin. Also ich verbringe Weihnachten tatsächlich das erste Mal im Ausland. Und jetzt weiß ich noch nicht, wie, meine Weihnachtsstimmung ist so komisch. Weil ich bin eigentlich jetzt schon längst jeden Abend vom Fernseher, ziehe mir einen Weihnachtsfilm rein, ernähre mich praktisch nur von Keksen und habe es auch schön weihnachtlich geschmückt daheim. Weiß ich nicht. Komisches Feeling und ich glaube, ich bin einfach extrem gespannt, wie Weihnachten in den USA wird. Ich stelle mir das also vor, so kleine, verschneite Städtchen, / Dörfchen, alles ist so überbeschmückt und vollgeschneit, aber ich glaube, das ist völliger Blödsinn, weil in Kalifornien das so nicht passieren wird.
Naja, kommt drauf an, wo ihr dann hinfährt, würde ich sagen. Also wenn du in den Städten bleibst, dann glaube ich schon wird, also die Dekoration, nehme ich an, ist da schon fulminanter als bei uns, wobei wer weiß. Bei uns in Wien sind ja jetzt auch die Geschäfte und so geschmückt, aber so die privaten Haushalte sind nicht so übertrieben geschmückt, sage ich jetzt einmal, wie es man zumindest aus Amerika, aus den Filmen und so kennt.
Wer weiß, vielleicht werde ich dann so Teil von so einer Klischee-Netflix-Weihnachtsfilm-Produktions-Schüttelmanessel.
Wäre nett, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ist ja nicht so schlecht, Tommy, dass du noch nicht ganz so in Weihnachtsstimmung bist durch deine Reise. Vielleicht kann ich das ja heute ein bisschen ändern. Stell dir vor, du sitzt so in einem alten englischen Herrenhaus. Draußen wirbelt der Schnee, der Wind pfeift durch die alten Fensterläden und das flackernde Licht des Kamins hält die Dunkelheit in Schach. Das ist ja eigentlich der perfekte Moment für eine Geistergeschichte. Ja, und tatsächlich ist das sogar eine alte Tradition in England, sich kurz vor Weihnachten Geistergeschichten zu erzählen. Das wird auch seit Jahrhunderten dort so gepflegt. Und ich dachte mir, es wäre ganz nett, dadurch, dass wir ja auch so ein Mystery-Okkult-Podcast sind, diese Tradition zu zelebrieren.
Finde ich sehr schön.
Also habe ich dir heute und euch da draußen natürlich eine ganz klassische viktorianische Geistergeschichte mitgebracht. Und die ist inspiriert von Elizabeth Gaskells Klassiker, The Old Nurse Story. Das ist drüben auch richtig bekannt, diese Geschichte. Im Deutschen gibt es wenige Übersetzungen davon, es gibt welche, aber ist es eben nicht so bekannt. Mhm. Und die Geschichte, die ich heute erzähle, ist auch inspiriert, also sie ist nicht komplett gleich. Ich habe da einiges doch geändert.
Wir lieben deine Geschichten.
Ja, danke. Es ist eine Erzählung rund um Schuld, Rache und Erlösung. Nach der Geschichte habe ich mir gedacht, tauchen wir so in die Ursprünge dieser unheimlichen oder eher unheimlichen Tradition ein? Warum erzählen sich Engländer überhaupt zu Weihnachten Gruselgeschichten? Wer war Elizabeth Gaskell? Und was verraten uns diese Geschichten über unsere Ängste und Hoffnungen? Denn manchmal ist das Flüstern der Vergangenheit ja lauter, als wir es uns wünschen.
Sehr cool.
Apropos Wünschen. Wenn ihr, liebste NachtschwärmerInnen, uns etwas schenken möchtet oder eine kleine Freude bereiten wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen. Also wie so ein virtuelles Trinkgeld für all die Stunden Gänsehaut, die wir miteinander verbringen. Denn wir haben für 2025 ganz große Pläne und wollen natürlich Okkult noch weiter ausbauen.
Wir haben praktisch zu einem Podcast-Imperium.
Ja. Ja, ich habe mir auch gedacht, wie das jetzt so sagt, das klingt so, das Imperium von Okkult steigt aus,
Damit wir Imperium werden, lasst ein bisschen was rüberrucken.
Einfach uns mehr darauf fokussieren können, beziehungsweise den Podcast auch immer wieder priorisieren können in unserem Alltag. Voll. Den Link zu unserer Spendenseite findet ihr in den Shownotes, in unserer Instagram-Bio oder eben direkt auf unserer Website. Aber natürlich freuen wir uns auch übrigens auf eure Wünsche und Anregungen. Also ihr könnt uns natürlich gerne im Sinne von Ideen oder Themenvorschlägen Nachrichten schicken. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen. Bist du bereit, Tommy?
Ich bin sowas von bereit.
Aber vorher gibt es wie immer unsere
Triggerwarnung.
Hier ist sie.
Triggerwarnung.
Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Wir sind zurück und wünschen wie immer... Weil da dachte ich, ich habe das so subtil, so schön gemacht.
Gehen wir aber nochmal.
Wir sind zurück und wünschen wie immer...
Schönes Gruseln.
Northumberland, England, 1860. Der Winter hatte das Land mit einer eisigen Stille überzogen. Die Fenster waren von Frostmuster bedeckt und der Wind sang seine unheimlichen Lieder, während er durch die Ritzen des alten Hauses pfiff. In der großen Halle flackerte das Feuer im Kamin, dessen Licht die Schatten an den Wänden tanzen ließ. Die Kinder, welche inzwischen keine Kinder mehr waren, sondern junge Erwachsene, saßen um die Flammen versammelt. Ihre Gesichter leuchteten im Schein des Feuers und ihre Augen funkelten vor Erwartung. Es war Heiligabend. Ein Abend, an dem Geschichten erzählt werden mussten. Geschichten von Dingen, die im Verborgenen lauerten. Von Geistern, die nur dann auftauchten, wenn die Nacht am tiefsten war. Godric saß auf einem Sessel, seine Finger ruhelos mit einer hölzernen Figur spielend. Sein dunkles Haar fiel ihm in die Stirn und seine grauen Augen funkelten unruhig. Er war der ältere der beiden, stets neugierig, aber auch ein wenig konservativ. Godric glaubte nicht an Geister, oder zumindest wollte er das nicht. Aber auch wenn er es nicht zugeben würde... In seinen Nächten plagten ihn seltsame Träume. Träume, die er nicht erklären konnte. Eliza saß etwas abseits. Ihre langen, blonden Zöpfe hingen über ihre Schultern. Ihr Gesicht besaß feine Züge und ihre grünen Augen waren groß und wachsam. Sie war 2 Jahre jünger als Godric und die ruhigere. Eliza hatte eine Art, Dinge zu sehen, die andere übersahen. Ein leises, unheimliches Gespür für das Unsichtbare. Ihr Bruder nannte sie manchmal die Eule, weil sie als Kind viele Nächte mit ihren Augen in einem Buch verbracht hatte. In einem schweren Lehnstuhl saß das Kindermädchen, die Hände gefaltet auf ihrem Schoß und das Gesicht vom Alter gezeichnet, aber die Augen noch immer wachsam und voller Erinnerungen. Sie atmete tief ein, als müsse sie sich durch die Dunkelheit der Jahre hindurchtasten. Ihr wollt also eine Geistergeschichte. Nun, ich werde euch eine erzählen. Aber dies ist keine Geistergeschichte, wie ihr sie kennt. Dies ist die Geschichte von eurer Mutter und mir und von diesem Ort, an dem die Schatten einst niemals ruhten, sagte das Kindermädchen bedeutsam. Der Raum schien sich zu verdunkeln. Die Zeit hielt den Atem an und das Haus selbst schien zu lauschen, als die Vergangenheit erneut ihre kalten Finger nach der Gegenwart ausstreckte. Einige Jahrzehnte zuvor. Als Miss Rosamond, die Mutter von Godric und Eliza, zur Welt kam, hatte die Dunkelheit schon lange ihre Schatten über die Familie gelegt. Bald nach ihrer Geburt flüsterte das Haus von nahendem Unglück. Und wenig später starben sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater an einem schlimmen Fieber. Rosamonds Mutter nahm vor ihrem Tod dem Kindermädchen ein Versprechen ab. Unter Tränen versprach Lily ihrer Herrin, sich um ihr Kind zu kümmern. Doch selbst ohne diesen letzten Wunsch hätte Lily das kleine Mädchen durch jede Dunkelheit, jede endlose Einsamkeit begleitet. Die kalten Formalitäten des Todes ließen kaum Raum für Trauer. Der Vormund, ein Cousin namens Lord Furnival, fällte die Entscheidung über den Verbleib von Miss Rosamond mit einer Gleichgültigkeit, die nur der Reichtum mit sich bringen konnte. Es wurde festgelegt, dass Miss Rosamond und ihr Kindermädchen in das Furnival-Herrenhaus ziehen würden. Ein Ort, dessen Mauern Geheimnisse atmeten, verborgen unter Staub und Stille. Das Herrenhaus lag am Fuße einer düsteren, nebelverhangenen Berg- und Moorlandschaft. Im Haus lebte die Großtante des Lords, die alte Miss Furnival, zusammen mit einer kleinen Dienerschaft. Lord Furnival meinte, es sei ein gesunder, abgeschiedener Ort, geeignet für ein Kind wie Miss Rosamond. Die Vorbereitungen für den Umzug waren nüchtern und kalt. Miss Rosamond und das Kindermädchen stiegen in eine Kutsche und nach einigen Stunden Fahrt passierten sie ein eisernes Tor, das knarrend in seine Angeln zurückschwang. Dies war kein geordnetes Gelände mit gepflegten Wegen, sondern eine uralte Landschaft voller knorriger Dornenbäume und alte Eichen, deren Rinden weiß und schuppig wie verwitterte Knochen waren. Irgendwo rauschte ein Bach in der Ferne und das Geräusch erinnerte das Kindermädchen an ein Flüstern. Der Weg schlängelte sich 2 Meilen lang durch die ungezähmte Landschaft, bis sie endlich das Herrenhaus erreichten. Es erhob sich aus dem Boden wie eine steinerne Erinnerung an bessere Zeiten. Die Bäume standen dicht um die Mauern und ihre knochigen Äste kratzten bei jedem Windstoß an die Ecken. Doch vor dem Haus war alles seltsam ordentlich. Die beiden Seitenflügel des Hauses streckten sich aus wie düstere Arme. Ein Gebäude, das trotz seiner Trostlosigkeit eindrucksvoller und imposanter war, als sich das Kindermädchen es je ausgemalt hatte. Hinter dem Haus stiegen die Berge steinig und karg empor, ein endloses Grau, das jede Wärme verschluckte. Als die Kutsche anhielt, öffnete sich die große, schwere Eingangstür. Die Dienerschaft begrüßten sie, nahmen ihr Gepäck entgegen und baten sie ins Haus. Die Halle, in die das Kindermädchen und Miss Rosamond traten, war ein riesiger Raum. Ein goldener, staubiger Kronleuchter hing von der Decke und funkelte matt im schwachen Licht. Am Ende der Halle gähnte ein Kamin, so groß wie ein kleines Haus. Eiserne Hunde hielten rechts und links das Holz bereit, als wollten sie das Feuer am Leben halten, bevor es für immer erlosch. Es war ein Ort, der zu warten schien, auf Stimmen, auf Wärme, vielleicht auf etwas, das seit langem zurückkehren wollte. Das Kindermädchen und Miss Rosamond standen verloren in der Weite des Raumes. Immer wieder schlossen sich Türen mit einem dumpfen Geräusch, wie ein leises Versprechen von dem, was noch kommen würde. Jenseits des großen Kamins führte eine weitere Tür tiefer ins Herz des Hauses und zum Westflügel. Die anderen Türen gehörten zum Ostflügel. Der alte Diener James, der sie hereingelassen hatte, beobachtete den Blick des Kindermädchens. Der Ostflügel ist zu jeder Zeit verschlossen und darf nicht betreten werden. Die Schlüssel für diesen Teil des Hauses hat nur der Verwalter des Lords. Lily fühlte sich, als wäre sie bei etwas ertappt worden und nickte eifrig. Was immer sich auch im Ostflügel befand, es sollte unbekannt bleiben. Ein Rätsel, das das Haus selbst zu bewahren schien. James führte die beiden Neuankömmlinge durch schmale Hallen und gewundene Korridore und jeder Schritt hallte, als wäre er fehl am Platz. Miss Rosamond klammerte sich an Lily, ihre kleinen Finger fest in den Stoff des Mantels gekrallt. Ihre Augen waren groß und suchten vergeblich nach etwas Vertrautem. Doch hier gab es nichts Vertrautes, nur die Kälte der Steine und ein Hauch von Staub und Vergangenheit. Sie erreichten den Westsalon. Der Raum war in warmes Licht getaucht und die Möbel wirkten weich und einladend. 2 Frauen saßen dort, gebannt vor einem Wandteppich, der auf einem großen Rahmen gespannt war. Miss Furnival, Die Herrin des Hauses saß aufrecht, ihre Gestalt hochgewachsen, aber von den Jahren gezeichnet. Ihr Gesicht war ein Netz aus feinen Linien. Ihre Augen, scharf und wachsam, suchten nach dem, was ihre Taubenohren nicht hören konnten. Ein goldenes Hörrohr lag kalt und metallisch auf ihrem Schoß. Sie wirkte wie jemand, der lange nicht geliebt, nicht gelacht oder geweint hatte. Ein seltsames Echo aus Kälte. Neben ihr saß Miss Stark, die jahrelange Begleiterin und Zofe. Ihr Gesicht war ausdruckslos und ihre Lippen schmal wie ein verschlossener Riss. James trat vor und überbrachte die knappe Nachricht von Lord Furnival. Seine Stimme hallte in dem Raum wieder und dann war er verschwunden. Die kleine Miss Rosamond blieb allein mit Lily stehen, während die beiden alten Frauen durch ihre Brillengläser blickten. Erst als der Diener wieder von Miss Furnival gerufen wurde, um die neuen Gäste zu ihren Räumen zu bringen, löste sich die Anspannung. Sie verabschiedeten sich und gingen dann die gewaltige Treppe hinauf. Oben am Ende des Gangs lag ihr Ziel. Lily atmete erleichtert auf, als sie hörte, dass ihr Zimmer über der Küche lag. Das bedeutete ein Stück Wärme in dieser eisigen Weite des Hauses. Der Raum war ein großes Kinderspielzimmer, einst belebt von kleinen Lords und Ladies, deren Stimmen längst verklungen waren. Ein Feuer brannte im Kamin, der Kessel summte leise und der Tisch war gedeckt für den Tee. Nebenan, im Schlafraum, standen zwei großzügige, flauschige Betten dicht aneinander. Ein freundliches Gesicht erschien in der Tür.
Hello, dears.
Dorothy. Sie war die Frau des alten Dieners James. Sie strahlte etwas aus, das am ehesten an Zuhause erinnerte. Bald schon saß Miss Rosamond auf Dorothys Knie. Ihr kleines Gesicht strahlte und ihre Stimme plapperte fröhlich. Der düstere Empfang war vergessen. Die Schatten des Hauses zogen sich zurück und die Wärme eines lodernden Feuers spendete Trost. Die Dienerschaft des Hauses war klein. James, Dorothy, Agnes, Bessie, das junge Küchenmädchen und natürlich die alte Miss Stark. Aber im Furnival-Herrenhaus lebte nun auch ein Hauch von Herzlichkeit. Dank der kleinen Miss Rosamond und ihrem sonnigen Gemüt. Es war erstaunlich, wie dieser winzige Lichtstrahl selbst die frostigsten Herzen zu rühren vermochte. Miss Furnivals strenges Gesicht erhellte sich, wenn das Kind wie ein kleiner Vogel von ungetrübter Freude durch ihr Zimmer flatterte. Doch sobald Rosamond zur Küche verschwand, wich die Wärme wieder. Oh. Die alten Damen blieben zurück, gefangen in ihrer Einsamkeit und zu stolz, um dem Mädchen zu sagen, dass sie sie gerne bei sich hatten. Miss Stark mit ihrer eisigen Haltung kommentierte abfällig. Flatterhaftes Ding. Aber kein Wunder, wenn man bedenkt, aus welchem Hause ihre Mutter stammte. Ein Schatten von Missbilligung huschte über ihr Gesicht. Das große Haus war wie ein Labyrinth für Miss Rosamond. Die westlichen und nördlichen Flügel waren voll von alten Dingen. Verstaubten Porzellan, geschnitzten Elfenbeinschatullen und schweren Büchern, die niemand mehr las.
Wow.
Aber das Faszinierendste waren die alten Gemälde. Ihre Leinwände erzählten Geschichten von jenen, die vor langer Zeit durch diese Hallen gegangen waren. Miss Rosamond überredete Dorothy, eine Führung zu geben. Sie sollte Lily und ihr von den Menschen auf diesen Porträts erzählen. Als sie durch die Halle spazierten, lauschten die neuen Bewohner aufmerksam Dorothys Geschichten. Dorothy wusste die meisten Namen, doch nicht alle. Schließlich erreichten sie das Bild von Miss Furnival oder Miss Grace, wie sie früher genannt wurde.
This is amazing.
Sie war eine atemberaubende Schönheit gewesen, doch ihr Gesicht war von Verbitterung gezeichnet. Ihre Augen blickten mit kühler Verachtung auf die Welt herab. Wer hätte gedacht, dass Miss Furnival einst so schön war? Dorothy nickte und seufzte. Ja, die Zeit ist für viele ein Dieb der Schönheit. Aber die verstorbene ältere Schwester, Miss Laura, war sogar noch schöner als Miss Grace. Dorothy sah das Kindermädchen an, ihr Blick plötzlich aufgeregt. Das Bild ist hier irgendwo versteckt. Ich kann es euch zeigen, aber ihr dürft es niemandem sagen. Nicht einmal meinem Mann James. Glaubt ihr, die kleine Miss Rosamond kann ein Geheimnis für sich behalten? Lily überlegte und sah zu Miss Rosamond. Ich bin mir nicht so sicher, murmelte sie leise zu Dorothy und beugte sich dann zur kleinen Dame. Miss Rosamond, was halten Sie von einer kleinen Runde Verstecken spielen? Die Augen des Mädchens leuchteten und sie sagte laut, oh ja! Yeah. Kaum hatte sie zugestimmt, lief sie los und verschwand um die Ecke. Dorothy ging an der Wand entlang und ließ ihre Hand über die Oberfläche streichen. Irgendwo hier muss es sein, flüsterte sie nachdenklich. Plötzlich spürte sie eine erhabene Stelle an der Wand. Sie drückte sie sanft hinein und eine versteckte Tür schwang auf. Es war ein kleiner Abstellraum und drinnen sah Lily ein großes Gemälde, dessen Leinwand mit dem Gesicht zur Mauer lehnte. Miss Rosamonds leises Kichern hallte in der Ferne wieder. Mit zögernden Händen half das Kindermädchen, das Gemälde zu drehen. Die Frau auf dem Bild hatte eine überwältigende Erscheinung, doch ihre Augen waren wie aus Eis geschnitzt. Kalt und traurig, dachte Lily, und ein Schauer lief ihr über den Rücken. Gebannt starrte sie auf das Porträt. Sie konnte den Blick nicht abwenden. Dorothy hingegen schien plötzlich erschrocken darüber, es ihr gezeigt zu haben. Hastig drehte sie das Bild wieder um und verbarg es vor der Welt. Gehen Sie lieber und sehen Sie nach Miss Rosamond. Es gibt hier Orte im Haus, die nicht für ein Kind geeignet sind, sagte Dorothy mit bebender Stimme. Lily war über den plötzlichen Stimmungswechsel verwundert, dachte sich aber dann auch nicht zu viel dabei. Mit schnellen Schritten lief sie davon, um die kleine Miss Rosamond zu suchen. Mit Einbruch des Winters begannen seltsame Dinge zu geschehen. Die Tage wurden kürzer, die Nächte länger und in besagten Nächten hörte das Kindermädchen oft ein Geräusch. Ein tiefes, dumpfes Dröhnen, das durch das Haus zog. Es war eine Orgel, davon war sie überzeugt. Manchmal hörte sich die Melodie wie ein bösartiges, höhnisches Jubilieren an und dann wieder wie ein leises, trauerndes Wimmern. Das Spiel begann meist, wenn Miss Rosamond längst schlief und Lily still bei ihr saß. Eines Abends, als Lily sich in die Küche setzte, fragte sie Dorothy nach der Musik. Doch bevor Dorothy antworten konnte, sagte ihr Mann James, »Seien Sie doch nicht albern, Miss Lily. Das ist der Wind und keine Musik.« Doch Dorothys Augen waren weit aufgerissen und Bessie, das Küchenmädchen, murmelte etwas, das Lily nicht verstand und wurde blass wie ein Leinentuch. Das Kindermädchen hakte nicht weiter nach, zumindest nicht in dieser Runde. Später jedoch, als sie allein mit Bessie war, stellte sie ihre Frage erneut. »Du darfst es niemandem sagen«, flüsterte Bessie mit zitternder Stimme. »Es soll eine alte, riesige Orgel im verbotenen Ostflügel geben. Die Leute sagen, es ist der Geist des alten Lords, der die Orgel spielt, genauso wie er es zu Lebzeiten tat. Er spielt aber nur im Winter, in den kalten, langen Nächten. Warum er das tut, das kann ich nicht sagen, weil ich es selber nicht weiß.« Lily spürte ein Frösteln, das nicht von der Kälte herrührte. Doch sie gestand sich ein, dass sie die Vorstellung von der geisterhaften Musik faszinierte. Neugierig geworden, glaubte Lily, es ist vielleicht Miss Furnival oder jemand aus der Dienerschaft, der heimlich spielte. Eines Tages, als der Verwalter des Lords zu Gast war und den Ostflügel begutachtete, schlich das Kindermädchen sich hinein. Wow. Tatsächlich befand sich im Inneren eine Orgel. Ihre Pfeifen ragten wie stumme, unheilvolle Spitzen aus der Dunkelheit. Vorsichtig öffnete sie die Klaviatur und spähte hinein. Was sie sah, ließ sie erschaudern. Die Tasten waren völlig zerstört und die Mechanik gebrochen. Ein leeres, verstummtes Instrument. Es war ein heller Tag und doch kroch eine Gänsehaut ihren Arm hinauf. Hastig schloss sie die Orgel wieder und floh zurück in die Sicherheit ihres Zimmers, wo das Feuer noch brannte und Miss Rosamund fröhlich spielte. Die Tage im November wurden von einer bleichen Sonne beleuchtet und die Nächte waren schneidend kalt. Die Wochen vergingen und das seltsame Orgelspiel wurde zu einem regelmäßigen Begleiter der Nächte. Es war unheimlich, ja, aber solange nicht mehr passierte, kümmerte sich das Kindermädchen wenig darum. An einem dieser kalten Novembertage, einem Sonntag, spannte sich der Himmel schwarz und schwer über die schneebedeckte Erde. Lilly wollte nach langem wieder einmal zur Kirche gehen und es war zu kalt, um Miss Rosamund mitzunehmen. Dorothy versprach mit Freude, auf das Kind aufzupassen. Bessie begleitete sie und ihre Schritte knirschten im gefrorenen Schnee. »Es wird noch mehr schneien«, sagte Bessie und blickte sorgenvoll zum Himmel. Während des Gottesdienstes begann der Schnee in dicken, lautlosen Flocken herabzufallen. Als sie die Kirche verließen, lag der Schnee schwer und weich auf dem Boden. Zurück im Haus war alles still. Lilly ging in die Küche, um Miss Rosamund abzuholen, doch Dorothy erwartete sie mit einem Ausdruck von Unsicherheit. »Die älteren Damen haben sie bei sich behalten. Das Mädchen kam nicht zu mir in die Küche«, sagte Dorothy leise. Lilly ging in den großen Salon. Dort saßen Miss Furnival und Miss Stark, stumm und still, wie zwei Statuen aus kaltem Stein. »Wo bist du, mein Vögelchen?« rief das Kindermädchen leise und sah hinter Sessel und Sofa, so wie sie es immer tat, wenn Miss Rosamund sich versteckte. Miss Stark drehte sich abrupt um. Ihre scharfe Stimme durchschnitt die Stille wie ein Messer. »Was ist hier los, Miss Lilly?« Ihr Blick war kalt, streng und der Tonfall ließ keinen Raum für Unsicherheiten. »Ich suche nur nach meiner kleinen Miss Rosamund«, erklärte Lilly. Miss Stark schüttelte den Kopf. »Miss Rosamund ist nicht hier. Sie ist vor mehr als einer Stunde gegangen, um Dorothy in der Küche Gesellschaft zu leisten«, sagte sie mit kalter Präzision und wandte sich dann wieder dem Feuer zu, als wäre das Gespräch beendet. Ein eisiger Knoten zog sich in der Brust des Kindermädchens zusammen. Ohne ein weiteres Wort verließ sie den Raum und eilte zurück in die Küche zu Dorothy. James war für den Tag fort, aber Dorothy, Lilly und Bessie nahmen Laternen und begannen ihre Suche. Sie durchstreiften die endlosen Hallen und Zimmer des großen Hauses. »Miss Rosamund«, riefen sie wieder und wieder. Doch es kam keine Antwort. Keine Schritte, kein Kichern, nur die bedrückende Stille des alten Hauses. Lilly suchte weiter in den oberen Stockwerken, als ihr Blick aus einem der großen Fenster fiel. Im klaren Mondlicht konnte sie etwas erkennen. Kleine Fußspuren, die sich durch den frisch gefallenen Schnee zogen. Sie führten weg vom Haupttor, um die Ecke des Ostflügels. Ein eisiger Schreck durchfuhr sie. Ohne zu zögern, lief sie die Treppe hinab, warf einen Mantel über, öffnete das schwere, widerspenstige Tor und rannte hinaus in die beißende Kälte. Der Frost schnitt ihr ins Gesicht und die Luft schien ihr den Atem zu rauben. Doch sie lief weiter, den Spuren folgend. Sie führten nach oben, dorthin, wo die alten, knorrigen Stechpalmen standen. Ihre Tränen gefroren auf den Wangen. Der Wind nahm ihre Stimme und trug sie fort. Dann sah sie ihn. Ein Schäfer, der vom Hügel herabkam, etwas in seinen Armen tragend, eingewickelt in eine große Decke. Sein Ruf drang durch die kalte Luft.
Are you looking for a child?
Das Kindermädchen konnte nicht antworten. Nur ein Schluchzen entrang sich ihrer Kehle. Der Schäfer trat näher und sie sah ihre kleine Miss Rosamond. Still, weiß und steif, als hätte der Frost jegliches Leben aus ihr ausgesogen. Ich fand sie unter den Stechpalmen. Dort oben gibt es keinen anderen Busch weit und breit. Sie wäre fast erfroren, sagte der Schäfer leise. Ein Aufschrei der Erleichterung und des Schmerzes entwich aus Lilly. Sie bedankte sich unter Tränen, nahm das Kind in ihre Arme, drückte es fest an sich und lief los zurück ins Haus. Die kleine Miss Rosamond war immer noch bewusstlos, doch als sie die Wärme des Hauses erreichten, schien ein Hauch von Leben zurückzukehren. »Bringt sofort die Wärmepfanne«, rief Lilly mit zitternder Stimme, während sie vorsichtig die steifen Kleider von Miss Rosamond entfernte. Nach einem schier endlosen Moment öffneten sich die großen blauen Augen des Kindes. Auf der rechten Schulter des Mädchens bemerkte Lilly eine offene Wunde. Sorgsam verarztete das Kindermädchen Miss Rosamond und brachte sie dann ins Bett. Erst mit dem blassen Licht des Morgens öffnete Miss Rosamond erneut ihre Augen. Sie schien klar und wach, doch in ihren Augen lag etwas Fremdes. Etwas, das das Kindermädchen nicht deuten konnte. Sanft fragte Lilly, warum sie ohne ein Wort zu sagen rausgegangen war. Im Westflur sah ich den Schnee durch das hohe Fenster fallen, so weich und glitzernd. Ich wollte ihn mir anschauen gehen. Draußen vor der Tür sah ich dann ein kleines Mädchen, so alt wie ich. Sie winkte mir zu und fragte, ob sie reinkommen könnte. Ich ließ sie also rein und kurz darauf wollte sie mir draußen etwas zeigen. Ich konnte nicht widerstehen. Ihre Hand war kalt, aber sie hielt meine fest und wir gingen zusammen um die Ostseite des Hauses, erklärte Miss Rosamond leise. Lilly wurde blass. Du warst allein draußen, Rosamond. Es war niemand bei dir. Ich habe deine Fußspuren im Schnee gesehen. Nur deine. Wenn ein anderes Kind bei dir gewesen wäre, wären ihre Spuren neben deinen gewesen, sagte sie streng. Tränen stiegen in Miss Rosamonds Augen. Ich weiß nicht, warum ihre Spuren nicht da waren, aber sie war bei mir. Sie hielt meine Hand fest, Lilly. Ihre Stimme brach und sie schluchzte leise. Sie führte mich zu den Stechpalmen. Dort war eine Frau. Sie weinte ganz fürchterlich. Aber als sie uns sah, lächelte sie froh. Sie nahm mich auf ihren Schoß und wiegte mich, bis ich einschlief. Lilly fröstelte. Die Worte des Kindes klangen schauderhaft. Und es schien, als würde das Mädchen alles davon glauben. Sie tätschelte Miss Rosamonds Kopf und zwang sich zu einem beruhigenden Lächeln. Gerade in diesem Moment klopfte Dorothy an die Tür und brachte Miss Rosamond Frühstück. Sie berichtete außerdem, dass Miss Furnival und Miss Stark im Esszimmer auf Lilly warteten. Lilly ahnte, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden würde. Sie atmete tief durch und machte sich auf den Weg. Im Esszimmer saßen die beiden alten Damen. Lilly erzählte alles. Jede schreckliche Einzelheit, die sie wusste. Um die Taubheit zu durchdringen, sprach sie laut und direkt in Miss Furnivals Hörrohr. Doch als sie von dem Mädchen und der Frau im Schnee erzählte, schrie Miss Furnival plötzlich auf. Ihre dürren Arme fuhren in die Höhe und ihre Stimme war ein schriller, verzweifelter Ruf. Miss Stark packte Miss Furnival an den Schultern, ihr Griff grob und hilflos. Doch die alte Frau war plötzlich außer Kontrolle, gefangen in Erinnerungen, die mit voller Wucht zurückkehrten. Miss Lilly, halten Sie sie von dieser Mutter und ihrem Kind fern. Sie werden nach ihr greifen. Oh, hab Erbarmen, wirst du niemals vergeben. Es ist so viele Jahre her. Lass uns doch endlich in Ruhe, rief Miss Furnival, ihre Augen weit vor Angst. Miss Stark zog Lilly aus dem Raum und die Tür schloss sich mit einem dumpfen Schlag. Doch noch immer drang das Jammern von Miss Furnival durch das Holz. Seit jener Nacht lag eine bedrückende Unruhe über dem Herrenhaus. Lilly wagte es nicht, Miss Rosamond auch nur für einen Moment aus den Augen zu lassen. Jede Stunde des Tages und auch der Nacht wich sie nicht von der Seite des Kindes. Aus Angst, sie könnte wieder irgendeiner Fantasie nachlaufen und verschwinden. Auch Miss Rosamond war verändert, ruhiger und nachdenklicher. Das sonderbare Verhalten von Miss Furnival ließ das Kindermädchen nicht los. Lily hatte von Familien gehört, die vom Wahnsinn heimgesucht wurden. Jeden Abend betete sie, dass Miss Rosamond dieses dunkle Erbe nicht in sich trug. An einem trüben Nachmittag, kurz nach Weihnachten, spielten sie im Billardzimmer der großen Halle. Sie ließen Gedanken verloren, die glatten Elfenbeinbälle über das grüne Tuch rollen. Plötzlich hielt Miss Rosamond inne. Ihre Augen weiteten sich und sie rief: »Lily, schau doch, da ist wieder die Frau, die ich bei den Stechpalmen gesehen hatte.« Lily drehte sich langsam zu den langen, breiten Fenstern. Tatsächlich, dort vor der trüben Scheibe stand sie. Eine Frau mit eisblauen Augen, die dem Kindermädchen seltsam vertraut vorkamen. Die Hände der Frau schlugen verzweifelt gegen das Glas, doch kein Laut drang in den Raum. Ihr Gesicht war tränenüberströmt, ihr Blick voller stummer Verzweiflung. Die blauen Lippen der Frau formten klar und deutlich die Worte: Miss Rosamond sprang zur Tür, ihre kleine Hand schon nach dem Riegel ausgestreckt. Doch im selben Moment brauste die Orgel los, ein donnernder Klang, der die Luft erzittern ließ. Lily erstarrte. Plötzlich wusste sie, warum ihr die Augen so bekannt vorkamen. Es war Miss Laura, die verstorbene Schwester von Miss Furnival. Trotz der verzweifelten Schläge auf das Fenster hatte Lily keinen Ton gehört. Kein Klopfen, kein Weinen. Nur das stumme, verzweifelte Flehen einer geisterhaften Gestalt. In Gedanken hörte Lily die Stimme von Miss Furnival.
Miss Lily, halten Sie sie von dieser Mutter und ihrem Kind fern. Sie werden nach ihr greifen.
Ohne nachzudenken, riss sie Miss Rosamond zurück, hob das strampelnde, schreiende Kind hoch und trug sie aus der Halle. Miss Rosamond weinte und schlug um sich, doch Lily ließ nicht los. In der hellen, warmen Küche saßen Dorothy und Bessie vertieft in ihrer Arbeit, als Lily mit dem weinenden Kind hereinstürzte. »Was ist los mit meinem kleinen Schatz?«, fragte Dorothy, als sie Miss Rosamonds tränennasses Gesicht sah. »Sie will der armen Frau draußen nicht die Tür öffnen. Du bist herzlos, Lily«, schluchzte Miss Rosamond. Dorothys Gesicht erstarrte zu einer Maske des Entsetzens. »Schließ sofort alle Türen fest ab und verriegel sie gut«, sagte sie mit zitternder Stimme zu Bessie. Ohne weitere Erklärungen wandte sie sich wieder ihrer Arbeit zu, doch ihre Hände bebten. Lily machte Miss Rosamond einen Tee mit Baldrian und ging mit ihr aufs Zimmer. Sie wartete, bis das Kind sich beruhigt hatte und eingeschlafen war. Dann schlich sie zurück in die Küche. Dort saß Dorothy, ihr Gesicht blass und müde. Das Kindermädchen kochte vor Wut und Angst. Mit Entschlossenheit und fester Stimme ging sie zu Dorothy und sagte: »Was geht hier vor sich? Ich weiß, dass ich Miss Laura am Fenster gesehen habe. Und das war angeblich auch die Frau, die Miss Rosamond damals draußen im Schnee gesehen hatte. Und Sie wissen etwas. Vielleicht spielen Sie sogar eine Rolle in diesem Irrsinn.« Dorothy zögerte, aber schließlich brach sie ihr Schweigen. »Nun gut, meine Liebe, ich glaube, Sie sind bereit, diese Geschichte zu hören. Ich erzähle sie Ihnen, aber ich mache uns vorher noch einen Tee, denn wann immer ich davon rede, habe ich das Gefühl, dass die Kälte und die Schatten des Hauses noch näher kommen.« Sie ging zu dem alten Ofen und setzte einen Kessel mit Wasser auf. Als das Wasser kochte, füllte Dorothy alles in eine Teekanne aus Porzellan und deckte das Teeservice auf. Dorothy setzte sich wieder zu Lily, faltete die Hände, atmete einmal tief durch und begann dann zu erzählen. Der alte Lord, Miss Furnivals Vater, war ein konservativer, sehr bestimmender Mann gewesen. Sein Stolz und sein Ansehen waren wie ein dunkler Mantel, der auch seine Töchter umhüllte. Miss Grace und ihre ältere Schwester Miss Laura waren damals die Schönheiten ihrer Zeit. Doch die beiden Schwestern verliebten sich in denselben Mann, einen Musiker aus dem Ausland, den der alte Lord hatte kommen lassen, um seine Fertigkeit beim Orgelspielen zu verbessern. Der Fremde spielte die Orgel so wundervoll, dass selbst die Vögel in den Bäumen verstummten, um zuzuhören. Er brachte auch dem alten Lord bei, die Orgel so zu spielen, und gewann damit nicht nur sein Vertrauen, sondern auch die Herzen seiner Töchter. Aber es war Miss Laura, an die der Musiker schließlich sein Herz verlor. Und auch wenn der alte Lord den Musiker aufgrund seines Talents schätzte, hätte er nie eine seiner Töchter in die Hände eines solchen Mannes gegeben. So blieb ihre Beziehung ein Geheimnis. Und als der Musiker fortging, verreiste auch Miss Laura für eine geraume Zeit. Was niemand wusste, war, dass die beiden heimlich heirateten und Miss Laura, versteckt in einem abgelegenen Bauernhaus in der Nähe, ein kleines Mädchen zur Welt brachte. Währenddessen glaubte der alte Lord und Miss Grace, dass sie bei Verwandten in Doncaster sei. Aber die Ehe brachte kein Glück für Miss Laura. Der Musiker erhielt von dem Lord eine Festanstellung und beide kamen wieder zurück in das Herrenhaus. Das kleine Mädchen allerdings blieb im Bauernhaus bei einer Angestellten zurück. Miss Laura ritt regelmäßig dorthin, trieb ihr Pferd über die windgepeitschten Hügeln, alles um ihr Kind zu sehen. Sie und ihr heimlicher Ehemann wollten den Schein wahren, bis ihr Vater verstorben sei. In der Zwischenzeit umgarnte der Musiker jetzt Miss Grace, angeblich damit niemand Verdacht schöpfte. Doch die Eifersucht und Feindschaft zwischen den Schwestern wuchs wie giftiger Efeu, der ihre Beziehung nach und nach zersetzte. Währenddessen spielte der alte Lord weiter seine Musik auf der gewaltigen Orgel. Die Dienerschaft meinte sogar, die Musik habe seine grausame Natur besänftigt. Doch unter der Oberfläche gärte die Dunkelheit in der Familie. Im darauffolgenden Sommer verließ der fremde Musiker heimlich das Herrenhaus. Zermürbt von den ständigen Streitereien der Schwestern, verschwand er und wurde nie wieder gesehen. Zurück blieb Miss Laura. Nun war sie eine verlassene Frau, mit einem Kind, das sie nicht zuzugeben wagte, obwohl sie es verzweifelt liebte. Ihr Leben war gefangen zwischen einem tyrannischen Vater und einer Schwester, die sie zutiefst hasste. Sowohl Miss Laura als auch Miss Grace wurden still und düster. Ihre Schönheit blieb unversehrt, doch ihre Augen wurden hohl und ihre Gesichter gezeichnet von dem inneren Leid. Der alte Lord hingegen wurde immer abwesender und versank in seiner Musik. Die beiden Schwestern lebten mittlerweile in getrennten Räumen, Miss Grace im Westflügel und Miss Laura im Ostflügel. Miss Laura sah ihre Gelegenheit gekommen, ihre Tochter bei sich zu behalten. Nach all der Zeit würde keiner Fragen stellen. Und wenn doch, erklärte sie, es sei das Kind einer armen Landfrau, das sie unter ihre Obhut genommen hatte. Miss Stark, die damals schon Miss Grace Zofe und engste Vertraute war, hatte eines Nachts dann einen Streit gehabt. Miss Grace warf Miss Laura vor, nur aus Neid ihre große Liebe, den Musiker vertrieben zu haben. Miss Laura, erfüllt von Zorn, offenbarte ihrer Schwester, dass der Musiker, der sie angeblich so geliebt hatte, in Wahrheit ihr Ehemann war und sogar ein Kind mit ihr gezeugt hatte, jenes, das nun bei ihr wohnte. An diesem Tag, so sagte Miss Stark, verließ Miss Grace jede Freundlichkeit. Ihre Lippen wurden blass und ihr Herz wurde so kalt wie der Winter vor der Tür. Sie wollte nur noch Rache. Dann zur Neujahrsnacht brach ein Sturm über das Haus herein. Der Schnee fiel dicht und schwer, verwandelte die Landschaft in eine weiße Einöde. An diesem Abend hallte ein fürchterlicher Tumult durch das Haus. Die donnernde Stimme des alten Lords schrie wüste Flüche. begleitet von einem gähnenden Weinen eines Kindes und dem wütenden Aufschrei einer Frau, die sich nicht beugen wollte. Ein Schlag fiel. Dann hörte man die großen Türen in der Eingangshalle auf- und zugehen. Es folgte eine unheimliche Stille, die nur von einem leisen, verzweifelten Wimmern von draußen unterbrochen wurde. Der alte Lord versammelte alle seine Diener in der Eingangshalle. Sein Gesicht war verzerrt vor Wut und Entsetzen. Er verkündete, dass seine Tochter Miss Laura Schande über die Familie gebracht hatte. Er hatte sie und das Kind soeben hinausgeworfen. Und jeder, der es wagte, die Tür zu öffnen oder Hilfe anzubieten, sollte seine Anstellung verlieren und ebenfalls sofort vor die Tür gesetzt werden. Neben ihm stand Miss Grace, blass wie ein Geist, doch mit einem kalten Lächeln auf ihren Lippen, als hätte sie triumphiert. Danach ging der alte Lord in den Ostflügel und schlug wutentbrannt mit seinem Stock auf die Orgel. Innerhalb eines Jahres war er dann tot. Am Tag nach jener entsetzlichen Nacht fanden die Schäfer Miss Laura unter den schwarzen Stechpalmen, die Augen weiß und ihre Tränen gefroren. In ihren Armen hielt sie ein leblos, erstarrtes Kind, eine kleine Gestalt mit einer dunklen Wunde auf der rechten Schulter. Es war die Kälte, die sie getötet hatte. Der Frost und der Sturm, doch alle in diesem Haus tragen Schuld. Während jedes Tier Schutz fand, wurden Mutter und ihr verletztes Kind hinausgejagt, um in der Wildnis zu erfrieren. Und niemand, weder Familie noch Dienerschaft, zeigten Erbarmen oder öffneten die Türen. So entstand der Fluch. Seither hört man jeden Winter nachts die Orgel spielen. Und die Geister von Miss Laura und ihrer Tochter klopfen an die Türen, bitten um Einlass, um die restlichen Bewohner des Herrenhauses zu bestrafen und in den Tod zu ziehen. So heißt es jedenfalls, erklärte Dorothy mit tonloser Stimme. Die Erzählung hing schwer in der Luft. Das Kindermädchen fühlte einen Kloß in der Kehle, doch sie zwang sich zu einem Nicken, als ob sie keine Angst hätte. In Wahrheit jedoch kroch die Furcht tiefer in ihr Herz als jemals zuvor. Sobald der Winter vorbei war, würde sie mit Miss Rosamond verschwinden, weit weg von hier, und wenn sie in das kleine Haus zu ihren Eltern ziehen würden, hier würden sie nicht bleiben. In der letzten Nacht des Jahres, als die Winterkälte noch immer erbarmungslos herrschte, ertönte das Läuten der Orgel dreimal. Miss Furnival saß vor dem Feuer in der Eingangshalle, ihr Blick ins Leere gerichtet. Plötzlich zuckte sie zusammen, richtete sich voller Größe auf und hob die Hand, als wolle sie die Luft zum Schweigen bringen.
Die Stimme meines Vaters? O Herr, erbarme dich unser, ich bereue meine Sünden,
rief sie verzweifelt durch die Halle. In diesem Moment schreckte Miss Rosamond aus dem Schlaf hoch. Ihre kleinen Hände griffen nach der Luft und dann rannte sie aus dem Zimmer hinaus in die Eingangshalle. Lily bemerkte ihre Abwesenheit sofort und lief ihr nach. Überall waren plötzlich Schreie hörbar. Die gesamte Dienerschaft hatte sich in der Eingangshalle versammelt. Die Schreie einer tiefen Männerstimme konnten nun alle wahrnehmen. Sie schienen von der verschlossenen Tür des Ostflügels zu kommen. Dorothy sah das Kindermädchen an und ein ungesagtes Grauen lag zwischen ihnen. Im Kamin loderten die Flammen, doch die Kälte im Raum blieb. Das Kindermädchen schauderte, hielt Miss Rosamond fest in ihren Armen, während die Tür des Ostflügels zu zittern begann. Miss Furnival erstarrte, ihr fahles Gesicht von unsichtbarem Schmerz gezeichnet. Die Tür des Ostflügels sprang auf, und sie zeigte auf eine Gestalt, der Geist des alten Lords. Eine dunkle, gespenstische Erscheinung mit grauen Haaren. Seine verweste Haut flatterte wie verwelkte Blätter. Seine Augen glühten wie brennende Kohlen und in seiner knochigen Hand hielt er einen schweren, verzierten Stock. Mit gebieterischer Wut schritt er auf Miss Rosamond zu. Sein Gesicht war eine Maske aus Hass und Verbitterung. Der Stock hob sich bedrohlich in die Höhe. Die Spitze funkelte in dem unwirklichen Licht und zielte auf die rechte Schulter des Mädchens. In Gedanken sah Miss Furnival, wie der Stock vor all den Jahren die Tochter ihrer Schwester an der Schulter verletzt hatte. Miss Furnival warf sich vor Rosamond, ihre Stimme ein verzweifelter Schrei, der durch die Halle gellte.
»Vater, nein, nicht auch noch dieses unschuldige Kind. Es klebt schon genug Blut an unseren Händen. Bitte lass sie in Frieden.«
In diesem Moment drang ein anderes Geräusch durch die Halle. Eine leise Stimme, ein flehendes Wimmern. Es kam von draußen vor der Tür. Das Kindermädchen spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten. Lily erinnerte sich an die Erzählung von Dorothy und glaubte zu wissen, was zu tun war. Mit einer Entschlossenheit, die sie selbst überraschte, drehte sie sich zu Dorothy, deren Gesicht von Entsetzen gezeichnet war. »Nimm Miss Rosamond und halte sie fest. Lass sie nicht los, egal was passiert«, flüsterte Lily. Dorothy nickte stumm und nahm das zitternde Kind in ihre Arme. Das Kindermädchen richtete sich auf. Sie ging zittrig zur großen Eingangstür und sah noch das angsterfüllte Gesicht des Geistes von Lord Furnival. Sie atmete tief durch und öffnete die Tür. Draußen in der eisigen Finsternis stand Miss Laura. Ihr Gesicht war blass wie der Mond. Ihre Haut war von feinen Rissen durchzogen, wie gesprungenes Porzellan, und die Lippen waren blau gefroren. Miss Lauras Augen funkelten vor Schmerz, Verzweiflung und Reue. Ihre Lippen bebten, ein stummer Hilfeschrei, der sich nie in Worte hatte kleiden dürfen. Mit einer Stimme, die immer wieder wegbrach, sagte Lily: »Kommt herein, ihr sollt nicht länger draußen in der Kälte verweilen.« Der Geist des alten Lords erstarrte und auch Miss Laura zögerte einen Augenblick. Doch dann trat sie ein und kaum hatte sie die Türschwelle passiert, schien der Wind plötzlich zu verstummen. Die eisige Luft wich einer Wärme und das Kaminfeuer in der Halle flammte für einen Moment heller auf. Der alte Lord, immer noch wie versteinert, begann zu flimmern und zu verblassen. Sein Gesicht verzog sich in einem Ausdruck von Verzweiflung, bevor er in einem Schleier aus Nebel verschwand. Ein Atemhauch entwich Miss Lauras und Lillys Lippen. Dann verschwand auch dieser Geist. Miss Rosamond sah das Kindermädchen mit großen Augen an. Ein Lächeln und ein Hauch von Frieden glitt über beide Gesichtszüge. Miss Furnival sank zu Boden, ihre Stimme nur noch ein Flüstern.
»Was in der Jugend getan wird, kann im Alter nicht ungeschehen gemacht werden.«
Und damit schloss sie ihre Augen für immer. Dann begann die große Wanduhr zu läuten. Es war 0 Uhr, das neue Jahr hatte begonnen und der Fluch war gebrochen. Das Feuer im Kamin knackte leise, während die letzten Worte des alten Kindermädchens nachhallten. Eliza saß mit weit aufgerissenen Augen da, ihre Hände um die Lehne des Stuhls geklammert. Godric blickte mit einer Mischung aus Faszination und Skepsis auf das Kindermädchen. Der Kerzenschein warf flackernde Schatten auf ihre Gesichter und der Zauber der Erzählung schien noch immer in der Luft zu schweben. Das gealterte Kindermädchen sah die beiden eindringlich an. Ein Hauch von Unsicherheit und Wissen lag in ihren Augen, als hätte sie mehr erzählt, als sie ursprünglich beabsichtigt hatte. Godric brach als erster die Stille. »Ist das wirklich alles wahr, Lily? Oder hast du uns doch nur eine Schauergeschichte erzählt?« Lily lächelte geheimnisvoll. »Manche Geschichten sind zu wahr, um geglaubt zu werden, Godric.« Eliza runzelte die Stirn. »Hast du wirklich die Geister erlöst?« Die Augen des Kindermädchens waren undurchdringlich. »Manchmal finden Verstorbene keine Erlösung, Eliza. Manchmal finden sie nur einen neuen Anfang.« Eliza blickte verwirrt und drehte sich zu ihrem Bruder. »Das ist doch Unsinn, oder? Wie können Geister einen neuen Anfang finden?« Bevor Godric antworten konnte, öffnete sich die Tür und ihre Mutter, Miss Rosamond, trat ein. Sie war in ein elegantes Kleid gehüllt und das warme Licht des Flurs umspielte ihre zarten Züge. »Was macht ihr denn da? Es ist Zeit fürs Weihnachtsessen. Alle warten schon auf uns«, sagte sie mit sanfter Stimme. Godric sprang sofort auf. »Entschuldige, Mutter. Lily hat uns nur eine Geistergeschichte erzählt. Und es ging um dieses Haus und um den Geist einer Mutter und ihrer Tochter. Hast du die Narbe auf deiner rechten Schulter wirklich von der Begegnung mit einem Geistermädchen?«, fragte Godric neugierig. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen und der Blick ihrer Mutter wurde leer. Doch dann lächelte Rosamond. »Narben erzählen Geschichten, Godric. Und vielleicht ist diese Geschichte tatsächlich jene von dieser Narbe.« Die Kinder schüttelten verwirrt die Köpfe und spürten, dass sie keine vernünftigen Antworten erhalten würden. Miss Rosamond trat zu Lily und legte ihr behutsam die Hand auf den Arm. »Komm, gehen wir essen«, sagte Miss Rosamond leise. Lily stützte sich auf den Arm von Miss Rosamond und gemeinsam schritten sie durch den langen Flur. Der Duft von Zimt, gebratenem Fleisch und Nelken schwebte in der Luft. Die jungen Erwachsenen liefen wie zwei Kinder voran. Als das Kindermädchen an dem Porträt von Miss Laura vorbeikam, schien es, als würde ein Hauch von Wehmut über ihre Züge huschen. Miss Rosamond beugte sich zu Lily und flüsterte: »Frohe Weihnachten, liebe Mutter.« Lillys Herzschlag, der seit jener Nacht, als sie die Tür öffnete, nicht mehr der ihre war, stockte für einen Moment. Dann verzogen sich ihre Lippen zu einem sanften, wissenden Lächeln. »Frohe Weihnachten, meine liebste Tochter.«
Ende. Wirklich schöne, schöne Gästegeschichte. Sehr atmosphärisch, würde ich sagen. Wirklich, man hat sich da gut reinwuseln können.
Das freut mich. Ich habe ja auch versucht, beziehungsweise spielt ja auch in dieser Winterlandschaft, diese Weihnachtsgrusel-Geistergeschichten zielen ja darauf auch ab, natürlich diese ganze Atmosphäre einzufangen. Und ja,
also ich kann mir das schon alles sehr bildhaft vorstellen. Also dieses viktorianische Herrenhaus und die verschneite Gegend und ja, voll. Ich mag das Bild irgendwie.
Also diese Dienerschaft, das ist so wie Downton Abbey oder so. Ja, man schaut sich sowas trotzdem gerne an, auch wenn es schon zeitlich weit zurückliegt, ist es trotzdem irgendwie eine coole Zeit von außen. Also ich glaube, wir
romantisieren das halt ganz krass.
Richtig, wollte ich gerade sagen, weil damit werden wir uns auch noch beschäftigen. Aber natürlich in Geschichten ist es schön zu romantisieren, ja, sagen wir so.
Absolut. Nein, aber coole Geschichte, wirklich.
Vielen Dank. Ich erzähle dir mal ein bisschen vom Original und woher das kommt. Die Geschichte lehnt sich an diesen viktorianischen Klassiker an, von Elizabeth Gaskell. Im Original wird die Geschichte aber aus der Ich-Perspektive erzählt, also die des Kindermädchens. Nur wenn sowas ist, finde ich das irgendwie immer komisch mit meiner Stimme aus der Ich-Perspektive. Deswegen habe ich das allein deshalb schon ein bisschen umgeschrieben und verändert. Und auch das Ende habe ich ein bisschen verändert.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Sevi wird gerne Enden umschreiben und sie werden immer besser. Sevis Geschichten sind immer besser.
Das ist lieb, dass du das sagst. Ich hoffe, das empfinden die Originalautoren und Autorinnen auch so.
Das ist egal.
Und ja, ich meine, die Elisabeth eben lebt eh nicht mehr unter uns. Also ich glaube, sie wird es mir hoffentlich verzeihen. Oder beziehungsweise wird es sogar feiern, dass ich die Geschichte anders nochmal aufleben habe lassen. Im Original heißt auch das Kindermädchen nicht Lily, sondern Hester. Aber ich fand Hester irgendwie so...
Ganz furchtbar.
Ja, genau. Hat mir irgendwie auch nicht gefallen. Ich fand Lily, das klingt so unschuldiger als ja, Hester. Hester war doch auch, glaube ich, so eine Pesthexe irgendwo in einer anderen Geschichte.
Aber Hester klingt schon ein bisschen böse.
Auch die Schwester von der alten Miss Furnival hat nicht Laura, sondern Maud geheißen eigentlich.
Schwer auszusprechen.
Maud, ja, in Englisch schon, ich weiß gar nicht, Maud.
Maud?
Ja, das war wieder wegen meinem Redefluss. Und eigentlich endet die Geschichte so, dass in der letzten Sekunde die gebrochene Schwester, eben die Miss Grace, die alte Miss Furnival, um Gnade für dieses unschuldige Kind fleht, als der Geist des Vaters sozusagen versucht, die Miss Rosamond nochmal zu verletzen, so wie damals schon das Kind ihrer Schwester. Und die Miss Grace stirbt dann auch gleich unter dieser Last der Schuld und der Reue. Und ihre letzten Worte sind dann auch so ein Ausdruck dieser Schuld. Mhm. Und den habe ich auch drinnen gelassen, diesen Satz, weil ich den natürlich, also als Hommage, den wollte ich einfach nicht rausnehmen. Mhm. Und der ging eben, wie schon in der Geschichte, was in der Jugend getan wird, kann im Alter nicht ungeschehen gemacht werden. Und das war auch für die Elisabeth Gaskell, habe ich so in meiner Recherche rausgelesen, ein wichtiger Satz. Deswegen natürlich habe ich den drinnen gelassen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, dieses Outro und das Intro, also das mit Godric und Eliza, diese Kinder, das wird so, kommt in der Geschichte gar nicht vor. Und natürlich auch die Andeutung, dass Mutter und Tochter, die zwei Geister praktisch jetzt in dem Kindermädchen und in dem kleinen Mädchen damals reingeschlüpft sind, das ist natürlich auch nur meine Interpretation oder aus meiner Fantasie entsprungen. Aber ein bisschen was zu der Autorin. Elisabeth Gaskell lebte von 1810 bis 1865 und war eine bedeutende englische Schriftstellerin, die vor allem für ihre soziale Romane bekannt war. Unter anderem North and South and Mary Barton. Also das waren zwei sehr berühmte Werke von ihr.
Sagen wir leider beide nichts.
Ja, ich glaube eher tatsächlich, dass sie in England sehr bekannt ist. Weil es gibt auch wenige deutsche Übersetzungen. Auf jeden Fall thematisiert sie häufig die sozialen Missstände des viktorianischen Zeitalters. Und das ist eher ein bisschen, wie wir gesagt haben, wir neigen dazu, das zu romantisieren. Aber sie war eine starke Verfechterin. Ich meine, sie hat ja auch in dieser Zeit gelebt, diese Missstände wirklich aufzuzeigen.
Ja, für diese Klassengesellschaft und wahrscheinlich auch noch viel krasser, ungerecht geteiltes Kapital und halt wahnsinnig viel arme Leute unter schlimmen hygienischen Umständen etc. etc.
Richtig, also eben die Bedingungen der Arbeiterklasse, die Frauenrechte oder überhaupt wie Frauen damals gehandhabt worden sind und welche Möglichkeiten die hatten. Also das spielt in all ihren Erzählungen immer eine große Rolle.
Ja, das war ja Höhepunkt Industrialisierung, oder?
Richtig, ja, schön. Ja. Ich bin begeistert über dein Allgemeinwissen.
Und da ist ja nicht hat er nicht wahnsinnig viel Gutes getan für Arbeitsbedingungen.
Das stimmt. Was sich bei Gaskell vor allem und ihren Erzählungen auszeichnet, ist ihre feine Beobachtungsgabe und dass sie eben so psychologische Aspekte und so moralische Komplexität einfließen lässt. Also das ist ganz typisch für sie, wie auch in dieser Geschichte heute. Es geht ja auch viel um diese Rivalität mit den Schwestern, wie ein Mann wieder zwei Frauen dazu bringt, bewusst oder unbewusst oder gewollt oder ungewollt gegeneinander aufzubringen.
Also hat sie durchaus auch so ein bisschen einen feministischen
absolut, also für Charakter. Die Zeit ganz genau. Und auch der Vater ja von den zwei Schwestern, der so herrisch war und so stolz. Genau, der widerspiegelt das Patriarchat. Wir werden dann eh auf die einzelnen Symboliken in dieser Geschichte eingehen. Aber nur vorweg gleich mal gesagt, dass da eben ganz viel zwischen den Zeilen steht sozusagen.
Schön.
Elisabeth Gaskell hatte den Vorteil, dass sie Frau eines Geistlichen war. Und dadurch hatte sie Zugang zu verschiedenen Gesellschaftsschichten, konnte so eine besondere Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit entwickeln. Weil sie einerseits natürlich jetzt keinen schlechten Stand hatte, aber sie hat durchaus gesehen, dass nicht allen so gut geht. Und das widerspiegelt sich natürlich in ihren literarischen Arbeiten wieder. Sie hat zwar düster geschrieben, aber nie hoffnungslos. Warum wurde sie eigentlich so bekannt oder besonders diese Geschichte? Wie kam es dazu? Das hat einen recht interessanten Hintergrund. Nämlich hatte Charles Dickens zu jener Zeit eine Zeitschrift, die Household Words. Und wenn du jetzt mal Bild 1 öffnest, Tommy, dann siehst du das Titelblatt sozusagen, wie das damals dahergekommen ist.
Na gut, was sehe ich? Ja, offensichtlich Titelseite. Ja, so wie man das halt irgendwie gefühlt aus dem vorletzten Jahrhundert kennt, geschnörkelste Wörter, wahnsinnig aufwendige Verzierungen. Also eigentlich super schön gestaltet.
Mit sehr viel Liebe und Detailverliebtheit.
Total, ja.
In der Hinsicht, glaube ich, bin ich ja schon in einer falschen Zeit geboren, weil ich würde auch gerne so ein Journal nochmal rausbringen, aber in der heutigen Zeit mit Printprodukten ist das, glaube ich, auch von der Nachhaltigkeit und allem, überhaupt auch von dem, dass die Leute ja weniger lesen. Aber an sich ist das schon cool, so ein Journal.
Voll.
Wie gesagt, war eine wöchentliche Zeitschrift. Die Publikation war von 1850 bis 1859 und war bekannt für eine Mischung aus fiktionalen Geschichten, journalistischen Artikeln und sozialen Kommentaren. Also eh ein bisschen so wie das, was wir hier machen. So bisschen nur weniger okkultig damals.
aber ich habe dazugelernt, dass Charles Dickens einmal eine Zeitschrift rausgebracht hat.
Wusste ich auch vorher nicht.
War mir nicht bewusst.
Da ist eben die Geschichte von Elisabeth Gaskell zum ersten Mal erschienen. Weil Dickens wollte mit den Household Words nicht nur unterhalten, sondern ebenso wie Elisabeth Gaskell auf Missstände aufmerksam machen und eine Verbesserung der Gesellschaft herbeiführen oder zumindest anregen. Besonders beliebt von dieser Zeitschrift waren natürlich immer die Weihnachtsausgaben. Insbesondere deshalb, weil auch Charles Dickens mit seiner Christmas Carol, mit der Weihnachtsgruselgeschichte sehr bekannt geworden ist. Die schneiden wir später auch nochmal an. Aber er lud zu dieser Weihnachtsausgabe immer renommierte Autoren und Autorinnen ein, ihre Geschichten einzureichen. Und eine davon war eben Elizabeth Gaskells The Old Nurse Story. Hier ein bisschen jetzt ein kleiner Überblick zu den wichtigen Themen und Interpretationen in dieser Geschichte. Zentral geht es natürlich bei dieser Geschichte um Familiengeheimnisse und Schuld. Und auch die zerstörerische Kraft von so geheimen Familienkonflikten. Gerade diese Rivalität zwischen Miss Grace und Miss Maud oder wie in meiner Geschichte Laura führt zu Tragödien, die das Anwesen und seine Bewohner noch Jahrzehnte später heimsuchen. Auch der Geist des Kindes verkörpert diese unauflösliche Schuld, die auf dieser Familie lastet. Und das ist irgendwie schon auch, finde ich, ein interessanter Aspekt gleich von Anfang an. Das finde ich auch heute noch in Geistergeschichten, oder? Stellen Geister ja oft unsere eigene Schuld oder irgendetwas, mit dem wir noch nicht abgeschlossen haben, da.
Wir haben ja lustigerweise schon ein paar Mal über so aufgeladene Orte gesprochen, die meines Erachtens ja so ein bisschen das Fundament legen für die eine oder andere Erscheinung. Was ich spannend finde, warum sie so alteingesessene Familienhäuser zu so einem Ort entwickelt haben. Was die, wo so Generation für Generation schon gelebt hat, das ist ja an sich was super Creepiges, oder? Aber warum eigentlich?
Ja, du meinst, warum da oft so Tragödien passieren, oder?
Ja, aber es hat wahrscheinlich eh mit dem absurden Konstrukt der Familie zu tun, wo man sie gefühlt lieben muss, obwohl man sie vielleicht hasst.
Ja, richtig.
Und dann passieren irgendwelche Tragödien und dann lässt sich das wahrscheinlich so aus. Aber es ist ja extrem gruselig, sich so ein, nennen wir es mal jetzt mal, Herrenhaus vorzustellen, wo irgendwie schon seit 300, 400 Jahren eben die Familiengenerationen drinnen wohnen. Dann vielleicht auch noch so eine Ahnengalerie.
Ja, wie in der Geschichte, super, da gibt es ja auch diese Porträts.
Ist ja super creepy, aber warum eben?
Einerseits glaube ich, also diese Porträts natürlich, um die Geschichte zu ehren. Andererseits glaube ich rein statistisch, warum immer da irgendwas passiert. Bei so vielen Jahrhunderten und bei doch, meistens sind das ja auch sehr große Familien. Ich glaube, da steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert. Und es ist ja auch heute noch so, wenn ein Mord passiert, sucht man als erstes im näheren Umfeld, sprich Ehemann, Ehepartner oder Familienmitglieder, weil das halt trotz allem noch immer sehr, sehr häufig die Ursache ist und weil Mord ja auch oft aus Emotionen heraus passieren. Und was ist emotionaler als Familie oft?
Und wo wird öfters die Unwahrheit gesagt, also in Familien?
Richtig. Tatsächlich glaube ich auch, dass man seinen Freunden gegenüber natürlich wesentlich ehrlicher im Normalfall ist als seinen Familien. Weil dann ein bisschen mitschwingt, also das ist meine Perspektive drauf, es soll da jeder stolz auf einen sein und...
Ja, voll. Familienbeziehungen sind teilweise so krass toxisch, das ist absurd. Weihnachten ist wieder so die Fokuszeit.
Auch wo dieses Bild dann erhalten werden soll, aber andererseits auch eben vielleicht ist Weihnachten ja auch dazu da, gerade sowas zu reflektieren und solche Missstände auch anzusprechen, weil sonst eben die Geister es tun, wenn du es nicht selber tust. Und ich glaube, darum geht es viel in diesen Geschichten.
Lasst euch nichts gefallen von euren Eltern oder Großeltern, ihr seid perfekt, wie ihr seid.
Ja, oder geht's einfach aufeinander zu und habt auch Verständnis für die andere Generation, für die andere Perspektive. Ich glaube, vielleicht wird man sich nicht immer einig, aber ich glaube doch, dass man sich bis zum gewissen Grad in der Mitte immer treffen kann. Gut, zurück zu von unseren philosophischen Ausschweifungen. Ein anderer Aspekt, der in der Geschichte vorkommt, ist natürlich diese Eifersucht zwischen den Schwestern, der dann in diesem Akt des Verrats gipfelt, in dem Miss Grace, Miss Laura, verrät an den Vater und dadurch ja auch ihren Tod herbeiführt, sowohl von ihrer Nichte sozusagen als auch von ihrer Schwester. Und das ist ja auch so eine Konsequenz dieser unkontrollierten Wut und Rachsucht. Und das möchte ich natürlich auch mitgeben in dieser Geschichte, was wir auch schon oft thematisiert haben in Bezug auf Rache, dass man da nicht gewinnt.
Ja.
Weil die Miss Grace, wie man gesehen hat, auch in der Geschichte, hat dieses Ereignis ja nie verarbeitet. Auch wenn sie sich kurz, oder zumindest wird so dargestellt, kurz gefreut, unter Anführungszeichen, hat oder ihr Ziel erreicht hat und da so ein kurzer Genugtuung empfunden hat, als diese Rache geschehen ist, hat sie letztendlich doch ihr ganzes Leben bis zum Schluss verfolgt. Und dadurch wahrscheinlich auch ihr die Chance auf ein glückliches Leben genommen. Und wie wir schon richtig erkannt haben, oder du beziehungsweise auch schon gesagt hast, Tommy, der alte Lord ist natürlich ein Symbol für diese gnadenlose, patriarchale Kontrolle der viktorianischen Gesellschaft, die damals auch einfach üblich war. Seine Strenge und sein Stolz führen ja auch zu dieser Verbannung. Also auch seine Reaktion ist es jetzt nicht nur die Schuld der Schwester, ich meine natürlich, aber...
Ja, grundsätzlich die finale Verbannung kam von ihm.
Genau. Ich nehme jetzt mal stark an, sie wird gewusst haben, was passieren wird oder... Sie wird ihren Vater gekannt haben und gewusst haben, dass das jetzt nicht gut ausgeht. Und das Übernatürliche spielt hier so eine Art moralisches Gericht. Die Geister fungieren hier als Richter und Vollstrecker moralischer Gerechtigkeit. Sie bringen die verborgenen Sünden ans Licht und verlangen Sühne. Die Geister, vor allem eben in diesen weihnachtlichen Geistergruselgeschichten, sind Mahnmale für die Überlebenden, dass sich Schuld nicht verdrängen lässt. Und Kinder sind klassischerweise
Unschuld.
Das Bild von Unschuld. Hm. So repräsentiert auch Miss Rosamund diese kindliche Unschuld, die von den Sünden der Erwachsenen bedroht wird. Was ja auch oft ein Thema ist, auch gerade bei so Erbverfahren und so, kommt oft ein Kind zum Handkuss, das mit dieser Vorgeschichte überhaupt gar nichts zu tun hatte. Ja. Und ich glaube, solche Aspekte bauen AutorInnen gerne in solche Geistergeschichten ein. Und ist ja auch schön.
Ja, aber das ist ja...
Es ist nicht schön, dass das passiert, entschuldige.
Ich glaube, das ist ja in manchen anderen, zum Beispiel Horrorgeschichten, wieder mit diesem Bild der Unschuld gespielt. Wenn jetzt irgendwie ein Kind aus zum Beispiel Dämon erscheinen lässt, ist ja der Effekt so krass, weil es ja eigentlich in unserem Kopf die pure Unschuld ist. Wenn da dann das Böse drin steckt, gacken wir uns natürlich bis unter den Rücken an.
Schön gesagt. Sehr weihnachtlich, die Stimmung, du hältst die gut auf. Nein, aber da hast du absolut recht. Und ich glaube, das haben wir auch mal in der Teufelspakt-Folge angeschnitten mit der Nonne, ja, warum genau auch die Nonne so ein Bild ist für diese dämonische Besessenheit.
Ja, weil wobei sie die nicht für unschuldig findet.
Ja, das kann man jetzt eben nehmen, wie man will, aber es verstärkt diesen Kontrast zwischen Gut und Böse auf jeden Fall stark. Ja, und letztendlich, was ist zu dieser Geistergeschichte, zu der heutigen noch zu sagen? Diese geisterhafte Erscheinung, dieses rätselhafte Orgelspiel und diese tragische Vergangenheit voller Eifersucht und Verrat sind Schicksale oder Begebenheiten, die die gesamte Gegenwart letztendlich bestimmen. Mhm. Und das ist das Interessante. Und auch dieser Schlusssatz eben, was in der Jugend gemacht worden ist, kannst du nicht mehr ändern, aber du kannst es aufarbeiten. Und wenn du es nicht aufarbeitest, dann wird die Geschichte sich selbst sozusagen aufarbeiten. Und ich glaube, das ist dieser große Punkt hier.
Sehr, sehr schön analysiert. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich dachte mir ein bisschen, dass wir das so analysieren, warum in England auch oft so Geistergeschichten erzählt werden, weil es eben auch viel zwischen den Zeilen mitgibt.
Ja, ich glaube, gerade England, das ist eines der Länder, die sich am schnellsten industrialisiert haben, haben wahrscheinlich auch mit diesem Umstand zu kämpfen gehabt, dass sie die Zeit irrsinnig schnell verändert hat. Also absolut. Von vorindustriell zu mitten in der Revolution seiend, mit allem, was dazugehört, ist, glaube ich, ist einfach in extrem, relativ gesehen, kurzer Zeit passiert. Und das Leben hat sich von Grund auf verändert. Also der Alltag hat sich von Grund auf verändert. Und da mitzukommen und da diese Transformation durchzugehen und plötzlich Teil der Arbeiterklasse zu sein, die keine Rechte hat, extrem hohen Workload und verdammt wenig Geld am Existenzminimum, das hat halt schon, ja, das hat halt Moral auf neue Prüfungen gestellt, würde ich sagen.
Ganz richtig.
Und die Gesellschaft als Ganzes vor moralische Fragestellungen gestellt und drüber hängend bedrohlich der Kapitalismus, der sich da irgendwie eingefressen hat in die Gemüter aller, hat das wahrscheinlich dann sogar nochmal angefeuert, all diese Moralfragen, die aufgetaucht sind.
Man hat dann versucht, dass Geld beim Geld bleibt und eben der Musiker wäre nie gut genug gewesen für die Schwestern. Ja. Und das alles fördert natürlich auch viel Konflikte.
Voll.
Und wenn man nicht seinen Gefühlen oder seinem Herzen folgen darf, weil es einfach die Gesellschaft nicht zulässt, das ist sicher nicht leicht.
Naja, absolut. Und das ist ja auch in der heutigen Zeit, wenn du kaum bist du nicht Teil dieser ultrakapitalistischen Denkweise, stehst du am Rand. Und das macht es in einer Welt, die kapitalistisch organisiert ist, extrem schwer, weil was heißt machen? Du kannst in den Wald ziehen, in Wirklichkeit.
Ja, diese Aussteiger.
Naja, genau. Und das ist ja moralisch bzw. ethisch ganz ein hartes Thema, weil wie weit kannst du dich wirklich entziehen aus diesem kapitalistisch geprägten Gesellschaftsbild.
Schwer. Ich glaube, schwer.
Absolut.
Also auch, ich glaube auch, das ist so eine romantische Vorstellung, natürlich oft aus dieser Leistungs- und Druckgesellschaft auszusteigen. Aber bis zum gewissen Grad sind wir es diesen Lebensstandard gewohnt und du bist irgendwie abhängig halt. Ja. Interessant übrigens auch noch zu dem England, weil du gesagt hast, da war ja dieser Fortschritt und Industrialisierung und so weiter. Da hast du natürlich absolut recht. Was ich aber spannend finde, dass trotzdem da ja auch dieser Wunsch nach Spiritismus und eben nach so Geistergeschichten trotzdem so hoch ist. Und ich glaube, das erleben wir ja heute auch. Gerade wenn viel technischer Aufschwung ist, bis zum gewissen Grad sehnt man sich dann auch wieder aber nach dem, ich nenne es jetzt Übernatürlichen oder nach der anderen Seite. Und das ist auch ein ganz lustiger Aspekt.
Ja, aber jetzt, um meine Position in dem Podcast wieder ein bisschen zu verstärken, nach diesem ganzen Astro-Wahnsinn. Ich glaube, dass es sogar, dass da eine relativ klare Erklärung gibt, nämlich, oder eine klare Antwort gibt. Ich denke, gerade in diesen Zeiten des Umbruchs, wo ich mir nur dazu viele Dinge nicht erklären kann, die gerade so passieren, brauche ich ja wieder irgendwas, das mir dabei hilft, das zu verstehen. Oder es zumindest auf eine übernatürliche Macht überzugeben und mit dann damit zurechtzufinden.
Ja, was wieder ein bisschen dieser Erklärungsversuch ist und auch dieses ein bisschen Verantwortung abgeben.
Genau.
Bedient ja zwei ganz gute Aspekte, die für uns unter Anführungszeichen sehr bequem sind.
Absolut. Hashtag Religion.
Aber ganz kurz jetzt auch zu den Ursprüngen des Geisterglaubens in England, weil England ist ja ein Land, das reich an Mythen, Legenden und Geschichten über das Übernatürliche ist. Aber woher stammt dieser Glaube eigentlich? Um dies zu verstehen, müssen wir auch einen Blick auf diese historische bzw. kulturelle und soziale Entwicklung werfen, die den Geisterglauben in England ebenso geprägt haben. Und als erstes sind da gleich einmal die keltischen Wurzeln von England. Denn die frühesten Ursprünge des Geisterglaubens in England lassen sich genau auf diese keltische Kultur zurückführen. Die Kelten glaubten an eine Welt, in der die Grenzen zwischen dem Diesseits und dem Jenseits sehr durchlässig ist. Gerade Feste wie am 31. Oktober, die gefeiert wurden, markierten den Übergang von Sommer zum Winter und galten als Zeit, in der die Seelen der Verstorbenen in die Welt der Lebenden zurückkehren konnten. Und um sich von solchen umherirrenden Seelen und bösen Geistern zu schützen, verkleideten sich die Menschen in abschreckenden Kostümen, was ja natürlich irgendwie die Grundlage für das heutige Halloween ist. Aber nicht zu verachten ist auch der römische Einfluss, denn mit der römischen Eroberung Britanniens im 1. Jahrhundert nach Christus wurden so neue religiöse und kulturelle Praktiken eingeführt und die Römer brachten ihre eigenen Geistervorstellungen mit. Darunter gab es den Larvae, das sind so in der römischen Religion so Geister von Verstorbenen, und es gab noch die Manes. Das sind meistens eher bedrohliche Geister der Ahnen. Und das ist schon ganz interessant, weil das sind die Geister der Ahnen und die wurden eher als bedrohlich angesehen, was auch ein bisschen wieder auf unsere Geschichte uns bringt, dass innerhalb der Familie, in der Ahnenlinie, meist irgendwie etwas Unaufgearbeitetes liegt, was dich heimsucht. Mhm. Also diese normalen Geister der Verstorbenen, ich sag mal, die nicht mit dir verwandt waren, galten eher als gut und diese Ahnengeister eher als böse. Weil die wären nicht da, wenn es da nicht irgendein Thema geben würde.
Macht sozusagen. Da irgendwie auf eine komische Art und Weise Sinn.
ja, finde ich auch. Und genau diese Vorstellung von diesen keltischen und römischen, die da zusammenkommen, sind dann eigentlich dieser englische Geisterglaube, wenn man es so runterbricht. Und natürlich kam dann auch noch die Christianisierung in England, wo dann viele solche heidnischen Bräuche und Überzeugungen ja nicht weggelassen worden sind, sondern nur umgedeutet und trotzdem integriert wurde. Feste wie zu Halloween wurden dann halt mit den christlichen Feiertagen wie Allerheiligen und aller Seelen verbunden. Aber im Grunde blieb es ja dasselbe. Es ging ja letztendlich dann immer auch um Erlösung. Und das ist auch noch so ein Punkt, der vielleicht viel Einfluss hatte bei diesem englischen Geisterglauben, weil die Christen glaubten ja, dass die Manifestation von Seelen vor allem so in diesem Fegefeuer interpretiert worden ist. Und da ging es dann ganz viel um Erlösung. Also erst dadurch kam dann auch dieses Thema der Erlösung dazu. Ja, und im Mittelalter wie immer natürlich die Hochzeit der Geister- und Spukgeschichten. Das war auch in England so. Insbesondere in Klöstern und Burgen in England gab es unzählige Spukgeschichten. Orte wie der Tower of London wurden zu zahlreichen Schauplätzen von solchen Spuklegenden. Auch heute übrigens noch. Warst du schon mal im Tower of
London? Nein, ich war noch nie.
Echt, ich schon?
Ich war noch nicht einmal in London.
Was?
Ja, es ist total verrückt eigentlich.
Du fliegst nach Amerika, aber warst noch nicht in London?
Ich war tatsächlich noch nie in London. Hat sie einfach, ja, noch nicht ergeben.
Aber das ist schön. Vielleicht können wir ja eine Spur-Tour durch England machen, dann ist das auch für dich ganz neu.
Urgerne. Spendet.
Genau, hier nochmal der Aufruf. Wir können das alles nicht machen.
London.
Wir können das alles nicht ohne eure Hilfe machen. Guter Einwurf, Tommy. Warum auch dieser Tower of London so als Spukhochburg gilt, sage ich einmal, der ist nämlich im 11. Jahrhundert schon errichtet worden, diente einerseits als königliche Residenz, war aber auch dann Gefängnis und Hinrichtungsstätte.
Mm.
Und wie wir schon mit aufgeladenen Orten so geredet haben, natürlich ist sowas sehr förderlich für solche Spukerscheinungen oder zumindest Spukgeschichten, würdest du sagen. Dann noch ganz kurz zur literarischen Tradition in England. Gerade diese viktorianische Ära brachte die Tradition der Weihnachtsgeschichten zur Blüte. Wie schon erwähnt, Charles Dickens' A Christmas Carol wurde zu einem Klassiker, der Moral und das Übernatürliche vereinte. Und zu dieser Zeit waren natürlich, das haben wir auch schon in einigen Folgen gesprochen, Seancen und Spiritismus äußerst populär. Mhm. Ja, und dann sind wir schon in den modernen Zeiten. Und auch heute ist noch in England dieser Geisterglaube sehr lebendig. Gerade historische Gebäude, eben zahlreiche Schlösser und Herrenhäuser sind für Spukgeschichten bekannt. Ich habe dir da noch eins mitgenommen als Beispiel. Das ist das Chillingham Castle. Das wären jetzt die Bilder 2 bis 5 in deinem Ordner. Mhm. Wenn du das erste anschaust, das ist gleich so ein Gemälde. Mhm. Dieses Schloss befindet sich in Northumberland, genauso wie unsere heutige Geschichte. Also diese Region war anscheinend ein Magnet für Geistergeschichten, könnte man so sagen. Und auch seine bewegte Geschichte ist eben geprägt von blutigen Schlachten und grausamen Folterungen, was natürlich diese paranormalen Aktivitäten vermutlich gefördert hat. Ich sagte mal so die prominentesten Spukerscheinungen, die es dort geben soll. Das war einerseits der blaue Junge.
Ich bin einfach der blaue Junge.
Der blaue Junge bist du. Ja, vielleicht ein vorheriges Leben von dir. Denn die Gäste berichten immer von so blauen Lichtblitzen über den Betten oder aus den Wänden. Und es wird angenommen, dass diese Phänomene auf den Geist eines Jungen zurückzuführen sind, der lebendig in eine Wand eingemauert wurde.
Das ist eine krasse Geschichte.
Mhm. Vor allem, es ist schwierig herauszufinden, warum. Warum wurde er da eingemauert? Aber das kommt nicht so wirklich raus. Beziehungsweise gibt es unzählige Versionen, aber welche dann stimmt, naja. Mhm. Eine ganz bekannte Spukerscheinung, die es auch dort gibt, ist die Weiße Frau. Ist auch eine der häufigst gesehenen Erscheinungen. Die soll durch die Gänge des Schlosses wandeln. Und was auch immer sozusagen dazu führt, dass Orte ein Magnet für solche Spukerscheinungen sind, sind natürlich die versteckten Zimmer und geheimen Gänge, die es dort zu zahlreichen gibt. Warum sich das so lange gehalten hat, ist vor allem, weil eben verschiedene Besucher und Mitarbeiter immer wieder davon berichten. Und ganz kurz zur historischen Bedeutung von diesem Schloss. Ursprünglich im 12. Jahrhundert als Kloster gegründet, diente Chillingham Castle später als Festung für zahlreiche Schlachten, was natürlich eine sehr blutige Vergangenheit ist. Genau. Fazit kann man sagen, der Geisterglaube in England ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von den keltischen Traditionen, römischen Einflüssen, christlicher Transformation und natürlich reichen literarischen und volkstümlichen Erzähltraditionen. Also ich hoffe, Tommy, du siehst, was ich dir so mitgeben wollte, war so, dass Geister und Weihnachten vielleicht auf den ersten Blick irgendwie nicht zusammenpassen, aber bei genauem Hinsehen entdecken wir da doch eine tiefgründige Symbolik und dass die Geistergeschichten eigentlich ja perfekt für so eine festliche Jahreszeit sind.
Ja, es macht da Sinn für mich und diesem Atmosphärischen bin ich ja nicht abgeneigt.
Das war so mein Ziel für heute, ja. Vor allem euch da draußen und dich aber auch, weil du ja eben wenig in einer weihnachtlichen Stimmung bist, so ein bisschen zumindest die englische Weihnachtsstimmung dir näher zu bringen.
Vielen, vielen Dank.
Ganz kurz habe ich dir noch mitgebracht, die psychologische Seite, weil die magst du ja immer sehr gerne. Darum habe ich mir gedacht, auch heute habe ich wieder ein bisschen Psychologie mit reingepackt. Denn Geistergeschichten gelten in der Psychologie als ein Mittel, um eigene Ängste zu bewältigen. Ich habe da auch einen ganz interessanten Artikel in Psychology Today gefunden und ich habe dir mal da 3 wichtige Punkte mitgenommen, warum eine Gruselgeschichte positive psychologische Effekte haben kann. Einerseits die Adrenalinausschüttung. Durch das Erzählen oder Hören von solchen Geistergeschichten steigt unser Adrenalinspiegel, was uns aufmerksamer und wacher macht. In der Psychologie nennt man das einen kontrollierten Angstschub, der letztendlich befriedigt wird. Also wir brauchen das auch bis zum gewissen Grad. Genau. Dann gibt's auch noch den Begriff der Katharsis. Das bedeutet, dass das Durchleben von solchen Geschichten, die mit Spannung und Angst verbunden sind, für uns sehr reinigend wirken soll. Im besten Fall denkt man ein bisschen drüber nach und erkennt vielleicht einige Parallelen zu sich selbst oder irgendwo findet man sich ja immer wieder. Und das wirkt sehr reinigend für unseren Geist. Und unter dem Aspekt von der englischen Tradition, dass die Familie da zusammensitzt und eine Geistergeschichte erzählt, ist natürlich auch die soziale Bindung. Mhm. Dass man sich wieder ein bisschen näher kommt, eben diese verschiedenen Perspektiven aufzeigt und vielleicht sollte es so unausgesprochene Themen in der eigenen Familie geben, vielleicht so ein kleiner Anstoß sein, dass man das anders macht. Dann gibt's noch diesen Aspekt von Dunkelheit und Licht. Die Verbindung von Dunkelheit und Licht ist nämlich tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Weihnachten gilt ja als das Fest des Lichts und fällt aber in die dunkelste Zeit des Jahres.
Stimmt, ja.
Und das ist für die Psychologie schon sehr interessant, weil dieses Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit in dieser Jahreszeit verstärkt natürlich unsere Wahrnehmung, insbesondere auf Sicherheit und Gefahr. Weil die Dunkelheit steht für das Unbekannte, das Geheimnisvolle und das Unheimliche. Und in der Dunkelheit lauern ja auch unsere tiefen Ängste vor diesem Unsichtbaren und ja, was sich dort so bewegt. Und das Licht wiederum, und das sind die Kerzen, das Kaminfeuer und diese gesamte festliche Beleuchtung, auch wenn man in der Stadt in der Nacht herumgeht, das schafft wieder so eine Art schützende Hülle. Aber auf der anderen Seite verstärkt es natürlich auch den Kontrast. Und das habe ich so noch nie so betrachtet, aber wie siehst du das, Tom? Ich fand das recht einleuchtend und...
Einleuchtend?
Ja.
Ja, macht total Sinn. Also, es klingt jetzt so blöd, aber wenn du irgendwo bist, wo du nichts siehst, weil es so dunkel ist und dann plötzlich eine Lichtquelle hast, ist das ja was extrem Positives, / Schönes, / Praktisches. Eben dieser krasse Kontrast, also es macht total Sinn. Sehr nachvollziehbar.
Und auch, was du richtig sagst, glaube ich, oder zumindest empfinde ich so, dieses Licht ist ja dann auch eben gerade in dieser Jahreszeit viel präsenter.
Absolut.
Und hat eine ganz andere Wärme. In den Sommermonaten oder im Frühling, wo es ohnehin hell ist, nimmt man das am Abend, finde ich, gar nicht so wahr.
Ja, und ich glaube, Dunkelheit an sich ist ja was, da begebe ich mir jetzt auf absolutes Wissensglatteis, aber Dunkelheit ist ja jetzt per se an nichts, indem wir uns, wenn wir wach sind, so unbedingt wohlfühlen. Also dieses ganze Thema Winterdepression beziehungsweise Auswirkungen auf die Psyche, wenn es zu lange dunkel ist, da gibt es ja Studien und evidenzbasierte Studien, dass sie das negativ auswirken kann auf unsere Psyche. Insofern dieser Kontrast zwischen hell und dunkel, Licht und dunkel, dass der einen Effekt hat, glaube ich sofort.
Damit sind wir dann auch ziemlich am Ende von dem, was ich heute dir und euch da mitgebracht habe. Zu sagen bleibt, finde ich, dass Geistergeschichten zu Weihnachten mehr als bloße Unterhaltung sind. Sie bieten eine Symbolik, wie wir gehört haben. Es geht um Licht und Dunkelheit, Vergangenheit und Zukunft und Schuld und Erlösung. Und sie sollen eben im Großen und Ganzen daran erinnern, dass Weihnachten eine Zeit der Reflexion, der Vergebung und des Neuanfangs ist. Also einfach, um nochmal ganz frisch und erlöst, sage ich jetzt einmal fast, in das neue Jahr zu starten.
Voll, das würde ich euch da draußen auch gern mitgeben. Seid friedlich, in euch und miteinander.
Schön, sehr schönes Schlusswort. Bedanken wir uns aber auf jeden Fall bei diesem Weihnachtsspecial schon mal für eure Unterstützung. Vielen Dank. Ihr immer uns so aufmerksam zuhört, für eure Nachrichten und dass wir auch praktisch jetzt schon über ein Jahr sozusagen uns da begleitet. Und wir freuen uns natürlich auch, dass das nächstes Jahr weitergeht. Und ich finde oder ich hoffe, wir können euch da immer auch ein bisschen was mitgeben und zum Nachdenken anregen und euch natürlich unterhalten mit diesen ganzen okkulten und Geistergeschichten.
Haben wir euch lieb. Bussi.